Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts »Wenn die Brille nicht hilft, wie Blinde und Sehbehinderte die Welt erleben«. Aus dem Studio begrüßen euch Harald und Alexandra. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast eingeladen, über den ich mich ganz besonders freue, den wir auch vor einiger Zeit schon mal angekündigt haben. Er ist ebenso wie Harald und ich auch, stark sehbehindert, macht aber trotz allem ganz coole Sachen im Leben und unter anderem entwickelt er auch Spiele. Finde ich ganz besonders spannend, freue mich schon, über das Thema mit ihm zu reden. Vorab möchte ich noch kurz was sagen zum Ablauf. Wir haben natürlich auch mit Corona hier zu tun und auch wenn draußen schon eine Menge geht, wenn man getestet ist, geimpft oder genesen, hier drin gilt das noch nicht. Wir müssen Abstand halten und aus diesem Grund werden wir das jetzt so machen, dass Harald den ersten Teil des Gespräches übernimmt und dann rausgeht und ich den zweiten Teil übernehme. Ich möchte aber ganz herzlich noch Hallo sagen zu Simon. Hi Simon.
Hallo Alexandra. Ich freue mich auch schon auf unser Gespräch.
Also ich verlasse jetzt das Studio und wünsche euch beiden viel Spaß und bis nachher.
Danke Alexandra. Hallo Simon.
Hallo Harald.
Simon, kurz mal für unsere Zuhörer. Du bist 26 Jahre alt, vom Beruf Anwendungsentwickler im IT-Bereich. Kennengelernt haben wir uns ja hier beim Berufsförderwerk im Rahmen einer blindentechnischen Grundreha. Hier konntest du uns natürlich aufgrund deiner hervorragenden EDV-Kenntnisse bei jedweden Problemen am Computer mit der Software etc. tatkräftig unter die Arme greifen. Wie allgemein bekannt, sind wir ja alle hier mehr oder weniger stark sehbehindert. Wie sieht's bei dir aus? Was ist bei dir aus medizinischer Sicht denn das Problem?
Erstmal vielen Dank für all das Lob. Das freut mich wirklich sehr zu hören. Um zu deiner Frage zu kommen, ich habe eine sogenannte Zapfenstäbchendystrophie. Das klingt erstmal sehr kompliziert, aber ist es eigentlich gar nicht. Das Auge hat sogenannte Zapfen und sogenannte Stäbchen. Die sitzen auf der Augenrückwand und die empfangen das Licht, was durchs Auge kommt und wandeln das dann in die Signale um, die dann Richtung Gehirn gehen und die gehen bei meiner Krankheit immer weiter kaputt. Das heißt, das Licht geht zwar rein, auch eventuell durch eine Brille, aber das hilft alles nichts, weil die Sensoren im Auge das überhaupt nicht mehr richtig erkennen.
Wie muss ich mir das dann vorstellen? Wie siehst du? Verschwommen oder einfarbig? Sind die Linien gerade oder nicht? Wie ist das zu verstehen?
Also mein Blickfeld ist recht normal, nicht eingeschränkt wie bei manch anderen Krankheiten. Dafür ist alles, was ich sehe, recht verschwommen. Also ich habe auch eine gewisse Anzahl an Dioptrien, wie es jeder Brillenträger kennt. Aber signifikant für meine Erkrankungen sind, ich sag mal so, Bildstörungen in meinem Blickfeld. Die ganz jungen Leute werden das jetzt vielleicht nicht mehr kennen, aber ich vergleiche das immer ganz gerne mit Ameisenrennen an alten Röhrenbildschirmen, wenn man kein Signal mehr hat und dann hat das immer so geflimmert und ungefähr so ist das bei mir die ganze Zeit. Nur, dass die Punkte nicht schwarz-weiß sind, sondern ganz bunt, wie im Fasching.
Wenn wir jetzt hier beide so nebeneinander sitzen, wie siehst du mich dann? Erkennst du mich oder ist es nur ein verschwommener Schemen? Würdest du mich dann auch draußen am Gang wiedererkennen?
Also rein von den Augen her kann ich dich auf eine, sagen wir mal, angenehme Distanz nicht erkennen. Für mich ist das alles sehr verschluckt in diesen Farbklecksen, die bei mir die ganze Zeit herumschwirren. Also ich könnte grob schätzen, dass du ein Mann bist, so von der Statur her. Aber dein Gesicht kann ich zum Beispiel überhaupt nicht erkennen. Das wird alles verschluckt. Diese ganzen kleinen Konturen, die ein Gesicht ausmachen, die fallen bei mir weg, weil alles wirklich auf die Silhouette beschränkt ist. Hinzu kommt auch, dass ich Farben schwächer erkenne als andere auch. Also ich brauche einen hohen Kontrast, um Dinge erkennen zu können. Und Gesichter haben in der Regel keinen hohen Kontrast.
Aber wenn du dann unterwegs bist, du erkennst dann schon, wenn dir andere Fußgänger entgegenkommen oder irgendwo ein Hindernis, was weiß ich, ein Laternenpfahl oder eine Ampel oder irgendwas im Weg steht, das merkst du schon, bevor du dagegen läufst.
Ja, ich merke, dass da etwas im Weg steht. Ich kann ja nicht immer unbedingt genau sagen, ob es jetzt ein Strommast ist oder eine Laterne, aber ich sag mal, Mast ist Mast und solange ich nicht reinlaufe, ist ja alles okay.
Kam das eigentlich ganz plötzlich oder kam das über einen längeren Zeitraum, dass du schlechter siehst, also von Mai heute nicht mehr ganz so gut und du denkst, da habe einen schlechten Tag, bin übermüdet und es wurde dann langsam schlecht oder wie ist das bei dir?
Tagesformabhängig ist es schon, aber in erster Linie ist das ein schleichender Prozess. Also die Ursache ist ein Gendefekt und im Grunde hatte ich diese Krankheit von Geburt an, nur sie ist halt mit der Zeit erst dann ausgebrochen und wurde mit den Jahren dann immer schlechter.
Ja, das kann ich nachvollziehen, weil ungefähr so geht es mir auch. Genproblem und angeboren und irgendwann tritt es auf, ja. Wird es bei dir denn dann auch weiterhin schlechter oder ist irgendwann ein Stadium erreicht, wo es einfach so bleibt?
Leider kann es noch viel schlechter werden, als es aktuell ist, aber das ist nicht garantiert. Es gibt nicht sehr viele Leute mit dieser Krankheit und bei manchen schreitet der Verlauf weiter voran als bei anderen, bei manchen auch deutlich früher, bei manchen viel später. Also es kann sein, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Es kann auch noch sehr viel schlimmer werden. Und dann ist natürlich die Frage, wann passiert das? Passiert das in 5 Jahren? Passiert das in 40 Jahren? Ich persönlich hoffe ja gar nicht. Oder in 40 Jahren, aber bitte nicht in 5.
Und wie kommst du damit dann in der Öffentlichkeit zurecht? Also ich meine, wir alle sind ja auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, sind damit ja sehr, sehr viel auf Straßen unterwegs. Wie geht's dir damit? Kannst du Straßenschilder erkennen, Ampel oder Beschriftung an der U-Bahn und ähnliches?
Das kommt immer sehr stark auf die Situation an. Gerade Ampeln sind sehr abhängig vom Licht. Also wenn die Sonne tiefer steht und mir ins Gesicht scheint, dann ist für mich einfach ein weißer Bildschirm. Dann kann ich die Ampel gar nicht mehr erkennen. Sonst, wenn ich einen guten Tag habe, erkenne ich zumindest eine Fußgängerampel. Wenn nicht, benutze ich die Beeper an der Ampel. Straßenschilder sind für mich generell ein großes Problem. Allgemein die Orientierung an Orten, wo ich noch nie war. An gewohnten Orten, wo ich die Wege kenne, wo ich ungefähr weiß, wo was ist. Da bewege ich mich recht frei und auch recht normal. Aber sobald ich suchen muss, weil ich nicht genau weiß, wo ich hin muss, bedarf das sehr großer Vorbereitung.
Wie orientierst du dich dann?
Also zunächst schaue ich zu Hause auf Google Maps nach, wie denn mein Weg so ist und versuche mir das schon mal einzuprägen. Das ist schon mal ein guter erster Schritt.
Siehst du, entschuldige, wenn ich hier unterbreche, siehst du das dann auf Google Maps?
Da arbeite ich ja dann mit Vergrößerungssoftware und kann das invertieren lassen und benutze auch nicht die Satellitendarstellung, wo man die Häuser und so sieht, sondern wirklich die Verkehrsversion, also wo man ganz simpel nur die Straßen sieht. Und dann kann ich schon mal abzählen, ja, die dritte muss ich rechts abbiegen. Ich bin mein eigener Navigator, wenn ich zu Fuß unterwegs bin. Im öffentlichen Nahverkehr, da hat man ja zum Glück heutzutage das Smartphone zum Beispiel zur Hand, wo man dann genau nachgucken kann, wo fährt der Zug oder die Straßenbahn, hat sie Verspätung. Das sind alles Dinge, die kann man zum Glück auf diese Art inzwischen sich aneignen und muss nicht immer auf diese Anzeigetafeln am Hauptbahnhof hier zum Beispiel schauen oder auf die Schilder von der Bahn selber.
Ja, weil ich kenne das Problem, dann kommt die Durchsage, wenn die Bahn schon wieder abfährt, dann weiß man auch, dass es die U-Bahn war, die man hätte nehmen wollen. Wie geht's dir im öffentlichen Leben sonst? Also Stichwort jetzt Einkaufen zum Beispiel. Gehst du einkaufen oder lässt du dir dabei helfen?
Also Einkaufen mache ich wirklich sehr ungern. Ich kann mit der Handylupe Dinge dann schon erkennen, aber das ist alles eine Kleinarbeit, ohne dass ich die Übersicht habe. Man muss sich das so vorstellen, ein normaler Mensch klingt so gemein, ein normal Sehender, bleib mal dabei, der geht rein und der sieht die Regale, hat oben diese Schilder, da sind Backwaren, da ist Obst und Gemüse. Das ist für mich alles nicht so zu erkennen. Ich muss immer genau vor das Regal gehen und hinschauen, was da eigentlich drin ist. Und dann läuft man Spur für Spur ab, geht vor jedes Produkt wirklich dann so 5 Zentimeter ran, um grob einordnen zu können, um was es sich handelt. Und das frisst, gerade wenn man einen größeren Einkauf hat, vorstellbar viel Zeit. Deswegen gehe ich am liebsten mit meiner Freundin gemeinsam einkaufen. Nicht, weil ich eine Begleitung bräuchte, sondern das hat schon etwas Zeremonielles bei uns. Wir gehen einfach gern zusammen einkaufen und überlegen uns eben, was wir denn heute essen wollen. Ja, wie man das in so einer Beziehung eben macht.
Du hattest vorhin einmal angesprochen, du nutzt dann auch dein Handy. Es gibt ja wahnsinnig viele verschiedene Hilfsmittel mittlerweile für Blinde und Sehbehinderte. Nutzt du nur das Handy oder nutzt du auch andere Sachen? Und wenn, in welcher Form?
Also ich unterscheide hier zwischen meinem Privatleben und dem Berufsalltag. Zu Hause benutze ich hauptsächlich mein Smartphone und ich habe noch eine elektronische Lupe zu Hause, um vor allem Briefe zu lesen. Die kann ich schön auf die Briefe draufstellen und kann die dann hin und her schieben und dann verwackelt das Bild nicht, wie wenn ich mein Handy draufhalten würde. Das wird spätestens ab der zweiten Hälfte des Briefes dann etwas anstrengend.
Wird es dann von der Lupe vorgelesen oder ist es nur pur Vergrößerung?
Weder noch. Es wird mir nicht ausschließlich vergrößert, aber auch nicht vorgelesen, sondern es wird vergrößert und ich kann an den Farben rumschrauben. Ich kann den Kontrast erhöhen, ich kann Farben ausblenden, Farben umschalten, damit je nachdem auch wie das Licht ist oder je nachdem wer draufschaut, kann man dann die Sachen so erkennen, wie derjenige es auch gerade braucht. In meinem Fall ist es meistens weiße Schrift auf schwarzem Grund. Das ist für mich am besten zu lesen.
Kennzeichnest du dich eigentlich in der Öffentlichkeit dann als sehbehindert? Also ich meine, nutzt du einen Stock oder eine Plakette oder ähnliches oder sagst du, nee, das brauche ich nicht?
Die Kennzeichnung ist ein sehr tiefgründiges Thema. Jeder hat da so seine eigene Philosophie. Ich persönlich bin kein Fan davon, bin auch noch nicht blind. Mein Restsehvermögen liegt bei ungefähr 4%. Ich muss mich noch nicht kennzeichnen und ich tue das auch nicht, weil ich nicht dieses Mitleid mag, was viele Leute einem entgegenbringen. Ich mag es nicht, wenn man so auf die Augen reduziert wird. Ich habe das schon an anderen Orten festgestellt, wie sehr das häufig in der Öffentlichkeit leider immer noch passiert, dass Leute einen abwerten, wenn man eine körperliche Behinderung hat. Sei es Rollstuhl oder sei es Blindenstock, dass sich die Erkrankung rein auf den Körper bezieht und nicht irgendwie auf die Denkweise. Das ist für viele Leute dann doch schwer vorstellbar. Aber ich kann auch verstehen, wenn Leute, die noch weniger sehen als ich, wenn die sich kennzeichnen. Aber wie gesagt, ich persönlich, ich mache das nicht.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber wie kommst du dann in öffentlichen Einrichtungen, wenn du bei Ämtern oder so vorstellig wirst, wenn du einen Ausweis verlängern möchtest oder einen Antrag, sei es Schwerbehinderung oder ähnliches zu stellen, wie kommst du da dann zurecht? Wie weit helfen dir dann die Personen in den Ämtern, wenn du es nicht kennzeichnest, dass du Hilfe benötigen würdest?
Soweit es geht, nehme ich auch zu Behördengängen meine Freunde mit. Das ist einfach immer die einfachste Möglichkeit. Wenn nicht, bin ich darauf angewiesen, dass mir die Leute vor Ort helfen. Leider haben viele dort Arbeitende einfach häufig nicht die Geduld, einem zu helfen und tun sich nur sehr widerspenstig dazu bereit, erklären einen den ganzen Text vorzulesen. Die sind ja leider auch daran angehalten, die Sachen möglichst schnell und flott abzuarbeiten. Aber letzten Endes muss es dann eben sein.
Ja, und das, obwohl Deutschland sich ja auf die Fahne schreibt, barrierefrei und so behindertenfreundlich und behindertenkonform zu sein. Wie kommst du damit eigentlich klar? Findest du, dass hier die Barrierefreiheit, egal ob jetzt München, Bayern oder wie auch immer, die Barrierefreiheit sehr gut ist? Oder gibt es Dinge, wo du sagst, na, das müsste unbedingt verbessert werden? Das wäre toll, wenn so oder so wäre.
Wir haben einen sehr großen Unterschied in Deutschland zwischen Großstadt und Kleinstadt oder gar Dörfern. In den Großstädten bin ich häufig recht zufrieden mit dem öffentlichen Nahverkehr, auch mit der Kennzeichnung. Man hat sehr viele Möglichkeiten, sich zu orientieren, sei es, dass überall an den Ampeln Beeper sind oder dass Schilder recht gut lesbar sind. Ein Vorzeigebeispiel ist Würzburg, wo die Straßenbahnen zum Beispiel auch immer angesagt werden, konsequent. Aber sobald man etwas rauskommt, wird das immer schwächer und häufig hat man dann nur eine Bushaltestelle, wo dann der alte vergilbte Zettel hängt. Man hat keine Möglichkeit, dass das einem irgendwie angesagt wird. Ampeln sind häufig immer noch ohne Beeper ausgestattet und das macht es dann sehr schwer. Verbesserungswürdig ist auf jeden Fall immer etwas. Die Beeper sind echt mein Lieblingsbeispiel. Das müsste man wirklich mal flächendeckend einführen, dass die überall gleich sind, dass ein Blinder oder auch ein Sehbehinderter immer ein Tonsignal kriegt, wenn er die Straße überqueren muss. Gerade wenn man auf dem Land wohnt, wo dann eine Bundesstraße ist, die man überqueren muss, wo die Autos wirklich schnell fahren, wäre das so wichtig.
Das kann ich nachvollziehen, ja. Gut, Simon. War schon sehr aufschlussreich jetzt das Gespräch mit dir. Ich gehe davon aus, du hast noch viele, viele andere interessante Dinge zu berichten. Aber dazu übergebe ich jetzt an Alexandra. Ich wünsche euch beiden noch viel Spaß. Dir alles Gute. Tschüss.
Ja, Simon, machen wir also weiter. Zweiter Teil. Ich freue mich schon ganz besonders, mit dir jetzt über eines meiner Lieblingsthemen, nämlich das Spielen, zu sprechen. Und ich bin schon ganz gespannt. Ich finde das ohnehin toll, dass du dich hier zur Verfügung gestellt hast. Ich finde, du bringst die Dinge immer so richtig gut auf den Punkt. Und auch an alle Zuhörer, hört weiterhin ganz gut zu, denn es geht ums Thema Spielen. Magst du mal erzählen? Du bist genau wie ich auch ein geborener Spieler, oder?
Geborener Spieler trifft es wirklich sehr gut. Ich habe schon von Kindesbeinen an immer gerne Spiele gespielt und mir auch gerne Spiele ausgedacht. Mit meinen Geschwistern früher hat man aus jedem Stein, jedem Holzblock sich irgendwas überlegt und dann ist daraus irgendein Spiel entstanden. Das habe ich mir bis heute zumindest in einer etwas professionelleren Art als damals beibehalten.
Damals warst du dann also sozusagen der Impulsgeber und hattest viele tolle Ideen und hast die Spiele dann auch da schon gestaltet.
Ja, ich war Impulsgeber, aber vielleicht auch, ich sag mal, ein bisschen Provokateur, wie das so unter Geschwistern in diesem Kindesalter der Fall ist. Wir hatten hin und wieder mal Streitigkeiten darüber, ob ich meine Regeln jetzt doch nicht neu interpretiere. Manchmal mag das auch der Fall gewesen sein.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ja, auf einmal war es dann ganz anders.
Und, ja, genau.
Letztendlich, wer hat gewonnen? Wahrscheinlich dann doch immer du, oder?
Zu dem Zeitpunkt, als ich dann angefangen habe, aufgrund Beschwerden meiner Mitspieler die Regeln auf Papier festzuhalten, habe ich nicht mehr so häufig gewonnen.
Und dann so langsam startete deine Spielentwicklerkarriere. Kam das dann so ins Laufen?
Ja, Karriere ist übertrieben. Ich würde es einfach ein Hobby nennen. Ich mache das ja nicht kommerziell, sondern einfach, weil es mir Spaß macht, Spiele zu entwickeln und sie mit Freunden zu spielen.
Welche Art von Spielen sind denn das? Also ich meine, dein technischer Hintergrund, man könnte auch denken, dass du Computerspiele entwickelst oder sind das eher analoge Spiele, so wie wir Älteren, die natürlich noch kennen, diese klassischen Brettspiele beispielsweise? Ist es sowas?
Also Computerspiele entwickle ich nicht. Ich hätte tatsächlich sehr große Lust darauf, aber da bräuchte ich einige Leute, die das mit mir zusammen angehen. Gerade wenn es um Grafik bei Computerspielen geht, muss man sehr viel mit speziellen Grafikprogrammen arbeiten und da ist man als Sehbehinderter. Ich sag jetzt mal, man hat da keine gute Position. Und da ich ja wirklich schon von Kindesbeinen an die Dinge mache, ist das auf natürliche Art eher in die analoge Spielewelt.
Kannst du mal ein Beispiel nennen für ein Spiel, was du entwickelt hast?
Ein sehr witziges Spiel und laut Freunden von mir auch ein sehr hübsches Spiel, und mit hübsch meine ich tatsächlich hübsch zum Anschauen, ist ein abstraktes Brettspiel. Ich vergleiche es immer ganz gerne mit Schach. Nicht, dass jetzt die Leute denken, dass das ein Schachklon ist, aber mein Grundgedanke war, ich spiele gern solche Spiele, aber die gehen alle immer nur zu zweit. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich denke mir jetzt eins aus, was man zu dritt spielen kann.
Und ja, cool. Also ehrlich gesagt, du, Harald und ich, wir könnten das auch spielen, oder?
Ich weiß nicht, ob du das spielen könntest. Du siehst ja schlechter als ich. Ich glaube, du würdest die Figuren nicht erkennen. Bei Harald, denke ich, würde es gehen.
Also wieder das Problem, dass es für nicht so gut Sehende eben schwierig ist.
Ja, richtig.
Okay. Also du hast es zu den Zeiten entwickelt, als du noch besser sehen konntest, nehme ich an.
Ja, genau. Okay. Das ist auch schon wieder ein paar Jährchen her. Mhm. Und da habe ich auch noch besser gesehen als heute. Grundsätzlich ist das Spiel auf einem dreieckigen Feld aufgebaut. Also ist alles noch handgemacht. Und Dreiecke aus Holz schneiden ist recht anstrengend.
Und wahrscheinlich viele Dreiecke.
Nein, es ist ein großes Dreieck gewesen. Groß heißt ungefähr 30 mal 30 Zentimeter, also wenn man es jetzt im quadratischen Umriss nimmt. Aber die Felder darauf, die sind auch alle dreieckig. Schwarz-weiß, immer abwechselnd, wie man das von anderen klassischen Spielfeldern auch kennt. Aber die Felder sind auch alle dreieckig.
Könnte eine schöne Aufgabe in der Schule gewesen sein.
Es kam sehr nah an eine Fleißarbeit ran. Ja. Ich habe mit einem sehr guten Freund das damals zusammen gemacht. Wir haben dieses Ding erst weiß grundlackiert und haben dann die schwarzen Felder draufgesprüht. Du kannst dir das so vorstellen, dass wir uns so Isolierabklebeband besorgt haben und dann haben wir feinsäuberlich mit einem Teppichmesser Millimeter genau diese dreieckigen Felder abgeklebt.
Entschuldigung, wie alt wart ihr da?
Ja, ich denke mal, ich war da so 22, so um den Dreh rum.
Hört sich auf jeden Fall spannend an. Aber weißt du, wahrscheinlich geht es dir auch wie mir, dass es einfach leider mit der Seheinschränkung so schwierig geworden ist, überhaupt noch zu spielen, Spiele zu finden, wo das so funktioniert. Denn das Sehen ist natürlich oft eine wichtige Voraussetzung. Wie löst du das? Was hast du Spiele, die du trotzdem noch spielen kannst? Oder was muss für dich gegeben sein an Voraussetzungen?
Ich bin in der sehr glücklichen Position, mit meiner Lupe noch recht viele Spiele spielen zu können. Wichtig ist, dass der Kontrast auf den Spielobjekten, sei es jetzt Spielkarten und auch auf dem Spielfeld, halbwegs angemessen ist, damit ich notfalls mit meiner Lupe drüber gehen kann. Und dann kann ich es vergrößern. Und wenn ich dann noch die Farben ausschalte, schwarz-weiß, dann ist das für mich alles wieder lesbar.
Ich glaube, dass das sogar für viele Menschen gilt. Großer Kontrast ist oft eine bessere Möglichkeit, noch was wahrnehmen zu können. Also ich habe ein Mühlespiel gespielt. Das ist ein schwarzes Schieferbrett, auf dem man schwarze und weiße Steine auflegt. Alles wäre super, wenn ich nur die weißen sehen müsste. Die schwarzen kann ich halt auf schwarz nicht erkennen. Das ist einfach mit dem Kontrast. Wäre für mich auch eine wesentliche Voraussetzung.
Ja, mit den Spielen ist es leider häufig so wie mit anderen Produkten auch, dass irgendwelche Designer nicht wirklich den Kontrast im Hintergrund haben, sondern die wollen, dass es hübsch aussieht. Und dann kommen so Objekte heraus, die mit gelber Schrift auf weißem Hintergrund arbeiten. Für jemanden wie mich, der schlecht sieht, ist das wie weiße Schrift auf weißem Grund.
Ich meine, es gibt aber Spielehersteller natürlich, die sich schon auch spezialisiert haben und auch gut laufende Gesellschaftsspiele, die so für Sehende angeboten werden, einfach dann barrierefrei anbieten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man entsprechend tief in die Tasche greift, kann man halt auch solche Spiele kaufen.
Ja, ich kenne das. Es gibt zum Beispiel Schach oder auch Mensch, ärgere dich nicht für wirklich komplett Blinde. Die arbeiten dann mit unterschiedlichen Erhöhungen und auch recht großen Figuren mit eindeutigeren Mustern, damit man die ertasten kann.
Ja, auch das. Genau, das Tasten ist halt für die Vollblinden natürlich auch wesentlich. Ja, und so ganz aktuell, wie machst du das eben jetzt mit dem Status deiner Seheinschränkung? Machst du weiterhin Spiele?
Ich mache nach wie vor Spiele. Aktuell bastle ich an einem recht großen Kartenspiel. Leider ist das durch Corona ein bisschen in Stocken geraten. Ich müsste da mal nochmal zum Copyshop.
Aber weitestgehend machst du das alleine oder du hast auch Unterstützung oder wie setzt du das um? Also ich meine, die Seheinschränkung, es ist eben alles wahnsinnig anstrengend. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, was man so macht und wenn man versucht, noch was zu erkennen und vielleicht auch mit der Lupe. Wie schaffst du das?
Also ich mache das schon mit anderen gerne zusammen. Mhm. Gerade das Testen geht nicht alleine. Du wirst als Entwickler immer Dinge übersehen. Das ist so diese ganz typische Betriebsblindheit. Und deswegen hat man Testrunden und noch mehr Testrunden und Anpassungen und noch mehr Anpassungen. Die Kunst ist, die Regeln so zu gestalten, dass es keine Lücken mehr gibt. Also anstatt, dass ich neue extra Regeln für spezielle Situationen hinzufüge, ist es immer klüger, die Regeln so anzupassen, dass diese Situationen gar nicht erst entstehen. Das kommt nur mit Zeit und viel Testen. Das heißt, mein Freundeskreis wird von mir gelegentlich dazu gezwungen, das zu testen.
Mal mit dir zu testen.
Na, die machen das schon gerne.
Ja, die Spiele sind natürlich gut, ist mir schon klar. Okay, Simon, ja, ganz spannende Sache, finde ich echt toll. Ich würde aber an dieser Stelle gern einfach nochmal das Thema wechseln und ja, vielleicht doch nochmal was Ernsteres ansprechen und mal zurückblicken, wie war denn das, als deine Augen sich dann eben verschlechtert haben und dann schließlich die Diagnose feststand. Wie hast du das emotional verpackt? Wie hast du das damals aufgenommen und wie lief diese Verarbeitung ab oder wie läuft sie vielleicht sogar auch noch ab?
Ich glaube, komplett verarbeitet hat man eine derartige Situation nie. Man lernt immer dazu, aber ab einem gewissen Punkt hat man zumindest ganz fies gesagt sein Schicksal akzeptiert und versucht, das Beste draus zu machen. Für mich am Anfang, als es ungefähr vor 7 Jahren losging, brach natürlich erst mal eine Welt zusammen. Ich bin aus der Schule gerade rausgekommen, habe mich in die soziale Arbeit orientiert. Ich wollte Heilerziehungspfleger lernen und dann kam der erste Schub, wo meine Augen deutlich, deutlich schlechter wurden und dann ging die Rennerei zu den Ärzten los. Jeder, der mal irgendwas Kryptisches gehabt hat, der kennt das. Der 7. Arzt kann einem dann endlich sagen, was einem überhaupt fehlt und die Diagnose, die trifft einen dann sehr hart. Gerade in dieser jungen Phase des Lebens, wo man wirklich eigentlich versucht, auf eigenen Beinen zu stehen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ziemlicher Schlag ins Kontor. Und dann eben auch mit dieser Prognose, die ja so ein bisschen fraglich ist und man gar nicht so ganz genau weiß, wie sich das entwickeln wird.
Auf jeden Fall. Ich habe am Anfang meine Diagnose nicht nur verdrängt, sondern auch geleugnet. Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich habe mich auch geweigert, einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen. Ich habe gesagt, gut, ich sehe jetzt nicht mehr so gut, aber schwerbehindert bin ich nicht. Weil das ist so negativ, dass ich eigentlich noch Vorteile davon habe, wenn ich einen schwerbehinderten Ausweis habe, dass ich wieder mobil bin, weil ich mit dem Ausweis fahren kann. Das hatte ich da alles überhaupt nicht vor Augen. Das ist wie Scheuklappen bei einem Pferd. Man möchte einfach das, was rundherum ist, nicht wahrhaben.
Na, es ist natürlich schon auch so, dass man gar nicht diese Welt gar nicht so kennt. Das ist irgendwie doch was Fremdes. Vielleicht, also ich hatte nicht viel Kontakt mit Behinderten in meiner Jugend, in meinem früheren Leben. Und das war sehr fremd. Und ich kann das gut nachvollziehen, dass du das für dich abgelehnt hast. Also Ablehnung ist ganz bestimmt so eine ganz typische erste Reaktion, dass man das nicht haben will. Wie ging es dann weiter?
Also alleine glaube ich nicht, dass ich die Situation so gemeistert hätte, wie ich sie gemeistert habe. Man braucht einfach Hilfe von außen in einer gewissen Form. Und die kam bei mir vor allem durch den Mann einer Arbeitskollegin, der ist vollblind. Diese Arbeitskollegin, mit der ich mich sehr gut verstanden habe, die kam zu mir und hat gemeint, du, bei meinem Mann ist das so und so, wollt ihr euch nicht mehr auf einen Kaffee treffen? Und er hat mir tatsächlich wieder sehr großen Mut gemacht und mir auch dann vom BFW erzählt, dass ich dort dann eben eine Ausbildung machen könnte und hat mir so beruflich eine Perspektive gegeben.
Und ja, sehr cool. Das ist natürlich schon toll. Also ich meine, ich habe auch festgestellt, dass es so einen ganz großen Zusammenhalt gibt unter Betroffenen. Und ich fühle mich eigentlich das erste Mal in meinem Leben jetzt so einer Gruppe zugehörig, denn die Vernetzung ist sehr gut und man hilft sich gegenseitig ganz stark. Und der Blindenbund ist auch nur ein sehr gutes Beispiel dafür, so ein tatkräftiger Verband, der eben da auch eine ganze Menge durchsetzt und auch für die Mitglieder wirklich tolle Angebote macht und doch einem hilft, im Beruflichen, im Privaten, wie auch immer. Deine Hilfe kam ja dann auch von einem ebenfalls Betroffenen und der dann den Weg für dich ein bisschen geebnet hat.
Also nicht nur auch von ihm, aber gerade mein Freundeskreis hat mir ja wirklich sehr viel geholfen in dieser Zeit. In der Situation trennt sich die Spreu vom Weizen. Ein paar Freunde haben sich von mir immer weiter distanziert, also diesen Kontakt auslaufen lassen, vermutlich weil es für sie einfach zu anstrengend war, ja, das mit mir zu machen. Aber die meisten haben zu mir gehalten, haben mich weiter auf Konzerte genommen und haben mich ganz normal behandelt und haben gesagt, hey, wir machen das einfach, kein Thema. Und
da das fängt zeigen sich auf die wahren Freunde.
Ja.
Und die anderen bleiben auf der Strecke. Und das ist aber vielleicht auch einfach gut so. Vielleicht gewinnt man auch neue Freunde und die lernen einen dann eben gleich kennen, wie man ist mit der Seheinschränkung. Und dann sind das hoffentlich die besseren Freunde. Kannst du sagen, ob du aus diesem, ja, ich will nicht sagen dein Schicksal, aber aus dieser ganzen Situation auch was Positives gezogen hast? Also so diese Frage, und das ist doch auch positiv. Klar, die kriegt man vielleicht sowieso immer mal gestellt, aber was ist es für dich? Gibt es da was?
Da gibt es auf jeden Fall was. Da muss ich ganz kurz ausholen. Als ich im BFW meine Umschulung gemacht habe, habe ich meine derzeitige Freundin kennengelernt. Sie ist selber nicht sehbehindert, sie war auch nicht im BFW. Wir haben uns in Würzburg kennengelernt.
Also das heißt, du hattest schon tatsächlich diese ersten Beeinträchtigungen, aber man hat es dir noch nicht so angemerkt.
Ja.
Du warst zwar im BFW, aber auf den ersten Blick hat man es dir nicht angemerkt.
Da ich immer noch ohne Stock rumlaufe, merkt man das mir bis heute nicht so sehr an. Und das war auch dann bei unserem zweiten Date für mich sehr schwer, ihr das zu beichten, was eigentlich mit mir los ist. Aber sie hat das sehr, sehr gut hingenommen. Und um auf deine Frage wiederzukommen, ich weiß natürlich nicht, wie ich mich entwickelt hätte, wenn ich diese ganze Sache mit den Augen nicht hätte. Aber für mich ist generell nicht nur sie, sondern auch andere Menschen, die so mein Leben sind, wirklich derart wichtig, weil ich jeden Tag aufs Neue spüre, wie wertvoll andere Menschen im eigenen Leben sein können. Das klingt jetzt ein bisschen, ja, so ein bisschen dahergesagt, aber es ist so eine gegenseitige positive Abhängigkeit, die entsteht. Man ist für den anderen da und man spürt das. Man sitzt nicht nur aufeinander irgendwann und sieht nicht mehr das Positive in einem. Man wird stets daran erinnert, was positiv ist.
Na, ich denke mal, schön. Es ist wahrscheinlich schon auch so, dass du ihr, sie gibt dir was, unterstützt dich beim Sehen, was auch alles, was damit zu tun hat, und du wirst ihr auch was geben. So ist dann die Beziehung wahrscheinlich doch auch schon wieder ausgewogen. Oder wie ist es bei euch?
Ja, ich denke, eine einseitige Abhängigkeit ist nie gut. Bei uns ist das so eine gegenseitige Abhängigkeit. Ich bin ein sehr strukturierter Mensch, plane viel. Ich formuliere ja auch sehr viel, nicht nur meinen Anleitungen, sondern auch Briefe. Das kann ich alles schön ordnen und meine Freundin, die kümmert sich dann um das, was ich mit meinen Augen eben nicht mehr kann. Sie ist eine sehr gute Köchin.
Ah, ihr ergänzt euch also. Ja, hört sich alles doch sehr romantisch an. Und hast du ihr schon einen Antrag gemacht?
Tatsächlich ja, und zwar echt? Vor 2 Jahren in Japan.
Noch romantischer.
Ja, ich und dann, bin ganz, ganz, ganz toller Romantiker, auch wenn man es mir nicht ansieht.
Und dann gibt es irgendwann nach Corona eine Hochzeit in Japan, oder?
Nicht in Japan, aber irgendwann nach Corona.
Ja, sehr cool.
Ja, wir tun uns da aktuell überhaupt nicht stressen. Wir lassen jetzt erstmal die ganze Situation sich entwickeln, also die Corona-Situation entwickeln, wie sie ist. Und okay. Wir laufen uns ja nicht weg.
Ja, ist die richtige Einstellung. Ja, Simon, ich fand es ganz toll, mit dir zu sprechen. Und wünsche dir alles Gute für den Job und natürlich insbesondere für das Private. Und danke dir ganz herzlich.
Ich danke dir auch, dass ich hier sein durfte. Es war mir ein sehr großes Anliegen. Ich wollte einfach Leuten, die auch davon betroffen sind, die vielleicht gerade erst neu davon betroffen sind, etwas Mut machen und zeigen, dass man seine Hobbys nicht unbedingt alle aufgeben muss, nur weil man diese Erkrankung hat.
Vielen Dank fürs Zuhören und vielen herzlichen Dank an die Bayerische Hörbücherei für das zur Verfügung stellen des Studios und die tatkräftige Unterstützung bei der gesamten Aufnahme. Wir verabschieden uns nun von euch mit ein paar Takten unserer Podcast-Melodie Lurking Sloth von Alexander Nakarada. Bis zum nächsten Mal.